Entschuldigung noch, ich habe irgendwie auch vergessen, mich vorzustellen, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Bante Passana, ursprünglich aus Wien, wie man vielleicht noch ein bisschen hört. Und bin dann in Sri Lanka Mönch geworden, 1997. Unter dem ehrwürdigen Jnanananda, sagt vielleicht manchen von euch was. Der hat die BGM auch ein paar Bücher rausgebracht. Jetzt bin ich seit 1,5 Jahren in der Metta-Vihara und freue mich heute mit euch zusammen die Art, wie der Buddha Atemmeditation lehrt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Nur noch vorausschicken, dass das wirklich, dass wir alle in einer sehr glücklichen Lage sind und sehr glücklich schätzen können, dass wir so einen Lehrer wie den Buddha haben, der uns mit so einem präzisen und genauen Finger zeigt, ja, warum wir in unserem Leben nicht wirklich zufrieden sind, was da genau in uns arbeitet, so ein Missverständnis, eine falsche Herangehensweise, die uns nach Dingen suchen lässt, auf Dinge hoffen lässt, nach Dingen uns sehnen lässt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und der Buddha will uns eigentlich nichts anderes nehmen als dieses Missverständnis. Und das macht er mit einer, ich sage manchmal gern dazu, mit einer mit gnadenlosem Mitgefühl. Also er lässt uns nicht in Ruhe, bis wir das verstanden haben. Zumindest wenn wir uns auf ihn einlassen und nicht irgendwann kneifen und davonlaufen. Aber bei einem gewissen Punkt kann man das auch nicht mehr. Also wenn man einmal wirklich mit Herzen Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha genommen hat, dann ist man in einer Einbahnstraße. Und wo uns die Einbahnstraße hinführt und was uns da unterwegs begegnet und auch wie wir auf der Einbahnstraße weiterkommen, darum geht es heute. Und zwar anhand eines ganz spezifischen Objekts. Dieses spezifische Objekt ist unser Atem. Und daran können wir auch, ich finde das ganz genial, dadurch, dass wir das jetzt einmal auf ein so einfaches und alltägliches Objekt beschränken, da einen Rahmen schaffen. Dadurch zeigt sich auch irgendwie die Genialität des Buddha, der uns da durchführt. Und ja, Moment, fange ich jetzt an. Zur Einstimmung möchte ich ein bisschen das vorlesen. Das erste ist mal so ein bisschen zur Inspiration. Man hört da irgendwie durch, wie selbst der Buddha da ein bisschen ins Schwärmen kommt, wenn er von der Atembetrachtung spricht. So aus dem Samyutta Nikaya, also Anapanasati Samyutta, das ist die Nummer 54, Sutta 9, Devisali Sutta. Da sagt der Buddha: Bhikkhus, dieses Atemachtsamkeits-Samadhi, wenn es entfaltet und viel geübt wird, ist ein Ort, der friedlich und erlesen ist, ein liebliches Glück, dass die immer wieder aufsteigenden, schlechten, unheilsamen Dinge, wann immer sie aufsteigen, auf der Stelle beseitigt und befriedet. So wie ihr Bhikkhus, wenn im letzten Monat der heißen Jahreszeit eine Menge Staub und Schmutz auffliegen und eine große Regenwolke außerhalb der Saison diese Menge Staub auf der Stelle beseitigt und befriedet, so beseitigt und befriedet auf der Stelle dieses Atemachtsamkeits-Samadhi, wenn es gepflegt und viel geübt wird, die schlechten, unheilsamen Dinge, wann immer sie aufsteigt. Ja, und so diesen Regen wollen wir jetzt einmal auf uns niedergehen lassen, in Theorie und Praxis. Ich habe da jetzt, ich weiß, ihr seid auf der einen Seite eine Studiengruppe, das heißt, ihr interessiert euch schon auch für die theoretischen Hintergründe. Auf der anderen Seite wird das natürlich dann erst richtig spannend, wenn es auch dann lebendig wird in der praktischen Umsetzung. Und ja, das wird jetzt auch so ein bisschen eine Gratwanderung. Auf der einen Seite soll es nicht zu kompliziert werden oder dann den Eindruck erwecken, ja mein Gott, das sind so viele Details, das kann ich ja nie umsetzen. Und auf der anderen Seite können wir aber sehr viel lernen, wenn wir da wirklich mit der Lupe genau hinschauen. Und, also ich versuche da einen Mittelweg zu gehen. Und wenn irgendjemandem von euch irgendwann etwas nicht klar ist, dann kann man ruhig auch während dem Vortrag schon mal dazwischen funken. Bin mir nicht ganz sicher, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie das Wort Samadhi verwende, ich denke, dann können alle was damit anfangen. Also ich werde vielleicht hin und wieder auch so aus meiner eigenen Gewohnheit dann Pali-Begriffe verwenden. Wenn das jemand nicht versteht, bitte gleich melden oder vielleicht den Nachbarn fragen. Aber ruhig auch laut melden, und das ist immer gut, wenn gefragt wird. Also ich möchte auch, dass ihr alle versteht, was ich meine. Und vielleicht, um auch gleich noch einmal dieses Komplizierte oder das Viele ein bisschen zu entschärfen, möchte ich noch was kurz vorlesen, und dann kommen wir auch schon direkt zur Sache. Und zwar ist das aus dem besagten Anapanasati Samyutta in der gruppierten Sammlung im Samyutta Nikaya die allererste Lehrrede. Und die heißt Ein Ding. Und das fand ich ganz passend, weil in Wirklichkeit geht es bei dem Ganzen, bei den 16 Stufen, bei den vielen Details, an die wir jetzt noch rankommen, immer um ein Ding. Ein Ding, ihr Bhikkhus, entfaltet und viel geübt, bringt große Frucht, großen Vorteil. Welches Ding? Die Achtsamkeit beim Ein- und Ausatmen. Wie aber, ihr Bhikkhus, ist die Achtsamkeit beim Ein- und Ausatmen zu entfalten und viel zu üben, dass sie große Frucht und großen Vorteil bringt? Da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder unter einen Baum oder in ein leeres Gebäude gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und Achtsamkeit als Priorität etabliert hat, atmet er einfach in Achtsamkeit ein, atmet er einfach in Achtsamkeit aus. Wenn er jetzt entweder lang einatmet, so weiß er, ich atme lang ein. Wenn er so entweder lang ausatmet, weiß er, ich atme lang aus. Es kommt jetzt in der Folge jedes Mal ein- und ausatmen. Ich werde es nicht immer doppelt wiederholen, sondern immer nur ein- und ausatmen sagen. Oder wenn er aber kurz einatmet, weise ich atme kurz ein. Wenn er aber kurz ausatmet, weise ich atme kurz aus. Als einer, der den ganzen Körper empfindet, werde ich ein- bzw. ausatmen. So übt er. Um die Körpersankharas zur Ruhe zu bringen, werde ich ein- und ausatmen. So übt er. Als einer, der Freude erlebt, werde ich ein- und ausatmen. So übt er. Als einer, der Wohlgefühl erlebt, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Als einer, der die Geistessankharas erlebt, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Um die Geistessankharas zur Ruhe zu bringen, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Als einer, der den Geist erlebt, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Um den Geist auf besondere Art zu erfreuen, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Um den Geist zu sammeln, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Um den Geist zu befreien, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Als einer, der die Unbeständigkeit betrachtet, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Als einer, der die Ernüchterung betrachtet, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Als einer, der die Auflösung betrachtet, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Als einer, der die Loslösung betrachtet, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Bhikkhus, So wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und viel geübt, damit sie von großer Frucht und großem Vorteil ist. Ja, also das waren jetzt mal diese klassischen 16 Stufen der Atemachtsamkeit. Und die werden wir jetzt noch im Detail besprechen. Es ist jetzt natürlich meine ganz persönliche Sicht. Und da, jeder hat ein Recht, eine andere Sicht zu haben. Es gibt tatsächlich an manchen Stellen verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Also ich versuche euch heute zu schildern, wie ich das selber mache, wie ich es am schlüssigsten finde. Vielleicht hat jemand dann auch andere Ideen, da können wir dann auch im Anschluss gerne diskutieren drüber. Ja, also vielleicht mal so ganz prinzipiell, ich denke, also so nach meinem Verständnis, ist der Kern der Lehre des Buddha immer, dass wir die Unbeständigkeit aller Dinge mit einem ganz besonders klaren, ganz besonders unvoreingenommenen Geist sehen lernen. Diese Unbeständigkeit dann auf uns wirkt, sodass wir immer weniger uns irgendetwas Beständiges erträumen und dem nachlaufen und uns dadurch eigentlich nur unglücklich machen. Und dass wir durch das Sehen der Unbeständigkeit irgendwann das Verlangen, das uns durch die Welt treibt, als leidhaft erkennen und dann loslassen. Und dann durch das Versiegen des Verlangens in Frieden sein können. Und diese 16 Stufen sind es nichts anderes als eine genaue praktische Methode, wie wir da zu Werke gehen können. Und da würde ich sagen, die ersten 12 dieser Stufen sind eine sehr präzise Vorbereitung, um dann diese Arbeit an der Unbeständigkeit wirklich erfolgreich verrichten zu können. Also für alle, die, wie der Buddha das hier ausdrückt, für alle, die von ihrer Atemachtsamkeitspraxis eine große Frucht und einen großen Vorteil ernten wollen, und damit meint der Buddha nichts anderes als das völlige Aufheben von Verlangen, das Erreichen von Nibbana, die tun sehr gut daran, sich mit diesen 16 Stufen zu beschäftigen und in ihre Praxis zu integrieren. Ja, dann wollen wir gleich mal anfangen. Ich werde versuchen, dass immer, man kann diese 16 Stufen sehr gut in 4 Blöcke aufteilen. Also 4x4, wir werden auch noch sehen, warum. Und wer jeden dieser 4er Blöcke immer erst ein bisschen theoretisch unter die Lupe nehmen und dann praktisch, damit wir das auch so ein bisschen abwechseln. Okay, soweit alles klar? Ja, gut. Dann fangen wir einfach mal an. Mit diesem Vorspann, da ist, denke ich, nichts Besonderes zu sagen. Natürlich sollte man dazu sagen, obwohl der Buddha da über einen Bhikkhu spricht, könnt ihr euch trotzdem auch alle angesprochen fühlen. Da kann ruhig jeder Praktizierende auch sich damit angesprochen fühlen. Natürlich ist es schön, in einen Wald oder in einen Baum gehen zu können, um zu meditieren, aber das ist vielleicht für viele von euch in der Stadt nicht so einfach möglich. Und darum spricht der Buddha auch von einem wörtlich leeren Gebäude. Man könnte sich darunter vorstellen, jede mögliche Wohnsituation, in der man oder Sitzgelegenheit, in der man ungestört und hoffentlich allein ist oder zumindest damit rechnen kann, dass man nicht gestört wird. Da werden die Beine gekreuzt, der Oberkörper aufgerichtet, also muss ich glaube ich auch nicht viel dazu sagen, wer lieber auf einem Stuhl sitzt, das wird sicher auch okay sein. Dass der Körper gerade ist, ist denke ich auch selbstredend, dass das gut ist und klar und also beim Vortrag hören kann, könnt ihr euch rüber entspannen. Aber ich denke, man merkt das schon auch selber aus der eigenen Erfahrung, wenn man dann wirklich meditiert, selbst wenn man auf einem Stuhl sitzt, macht das ein ganz anderes Klima, wenn man wirklich gerade sitzt, weil das ist ja auch so eine Art symbolische Haltung, wo man eben in einer wachen Balance sein kann. Ja, und dann kommen wir schon zu dem ersten Begriff, der, wo sich die Geister scheiden. Und zwar ist das dieses, ich habe es jetzt gleich mal so frech übersetzt, wie ich mir das eben denke. Ich habe gesagt, Achtsamkeit als Priorität etablieren. Und das kann man, wenn man will, wortwörtlich auch übersetzen mit rund um den Mund achtsam sein. Oder manche sagen dann halt rund um die Nasenöffnungen und sagen dann, das heißt, man soll sich auf die Nasenspitze konzentrieren. Und das macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Obwohl es wörtlich auch total stimmen würde, so rein von der Übersetzung. Aber um das so ein bisschen in Frage zu stellen, kann man anführen, es gibt einige Lehrreden, wo dieser Begriff auch vorkommt, wo jemand einen Buddha oder einen Mönch beim Meditieren sieht und dann sagt, ah, da sitzt ein Mönch und der, und da kommt genau dieser Begriff. Der ist auf Pali Paremokkhaṃ Satyam Upattapettva. Und das wäre es irgendwie komisch, wenn jemand von außen einen Meditierenden beobachtet und dann sagen kann, der konzentriert sich gerade auf seine Nasenlöcher. Also das kann nicht wirklich damit gemeint sein, würde ich mal sagen. Ja? Die Leute gehen dann auch manchmal noch zu einem König und berichten, da sitzt ein Asket im Wald und hat dann Parimokkhaṃ Satyam Upattapettva. Und das klingt meiner Meinung nach seltsam, wenn der jetzt zum König und sagt, da sitzt einer und konzentriert sich auf seine Nasen, weil das sieht man von außen nicht, worauf ich mich konzentriere. Ja, also um das mal so ein bisschen zu entkräften, dieses Wort, das man wörtlich als rund um den Mund, rund um die Nase, rund ums Gesicht übersetzt, das kann auch im übertragenen Sinne sowas heißen wie Priorität oder Vorrangstellung. Und genau so habe ich es hier auch interpretiert. Die Wörter Sati und Upattapettva, das klingt vielleicht gar nicht so unvertraut, wenn man da nur das U rausnimmt, dann haben wir Sati Patthana. Ja, und das ist so viel wie der Achtsamkeit einen Rahmen geben oder der Achtsamkeit einen Platz geben. Und genau das soll hier auch passieren, dass wir uns klar machen, dass die Achtsamkeit jetzt dran ist, sozusagen. Also so würde ich das verstehen, einfach als eine allgemeine Beschreibung, dass jetzt die Zeit für die Achtsamkeit ist. Und das kann man, denke ich, auch dann von außen sehen, wenn jemand achtsam ist, das konzentriert und gesammelt ist, das könnte ich auch von außen sehen und dann jemandem erzählen, der Bernd schaut gerade ganz achtsam aus, der ist sicher gerade achtsam. Dann sind das alles noch so in der Vorbereitung, dann kommt noch was, wo der Buddha sagt, er atmet einfach in Achtsamkeit ein und einfach in Achtsamkeit aus. Das ist, denke ich mal, so der Einstieg, wo man noch nicht groß an irgendwelche Stufen denken muss, wo man noch nichts Besonderes macht, sondern sich einfach mal mit dem Atem verbinden kann. Dann geht es auch schon los mit den ersten beiden Stufen und die sind beide irgendwie zusammen zu praktizieren, jetzt wieder nach meiner Vorstellung. Und zwar geht es da ums Lang und Kurz des Atems. Und wir haben in diesem Satz einen Partikel, das war, die Gang war, Assasanta, und das heißt, wenn es zweimal vorkommt, entweder oder. Das heißt, es geht es da nicht darum, absichtlich irgendwie lang zu atmen oder kurz zu atmen, sondern einfach, wenn ich lang atme, dann weiß ich, ich atme lang. Wenn ich kurz atme, weiß ich, ich atme kurz ein und aus. Was da noch vielleicht dafür spricht, ist, dass dieses Wort erübt sich, das dann wirklich bei jedem dieser Stufen vorkommt, bei den ersten beiden nicht vorkommt. Das heißt, es ist jetzt keine Übung, entweder lang oder kurz zu atmen, sondern einfach nur eine Frage des Erkennens, ist der Atem jetzt gerade lang oder kurz? Dann kommen wir zum dritten Schritt. Als einer, der den ganzen Körper empfindet, werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Und da gibt es auch einige verschiedene Meinungen. Ich habe das am liebsten, wenn man das einfach ganz wörtlich nimmt, so wie es dasteht. Und dastehen tut, den ganzen Körper wahrnehmen. Punkt. Und das ist, denke ich, wenn man es einfach so stehen lässt, klar genug, muss man nicht groß noch was dazu geben oder sich ausdenken, was das groß bedeuten kann. Das Wort Kaya, das jetzt hier ist, eben Körper, das kommt auch bei anderen Beschreibungen meditativer Situationen, möchte ich mal sagen, vor. Zum Beispiel bei der Beschreibung der Jhanas, der Vertiefungen. Da heißt dann von der ersten Vertiefung zum Beispiel, er erfüllt und durchdringt diesen Körper mit Freude und Wohlgefühl, die durch die Abgeschiedenheit von Sinnen, Dingen und unheilsamen Dingen entstanden ist. Ja, also dass der Körper als solcher, als ganz einfach Körper, wie wir es verstehen, dass das auch in meditativen Situationen ein wichtiger Teil unserer Erfahrung ist, kann man da gut erkennen. Was dann noch dafür spricht, und da habe ich mir was beim Bhante Analayo abgeschrieben, der ist ja, weiß nicht, manche von euch kennen den Namen sicher, das ist auch ein sehr guter Mönch, den ich schätze, und der macht eine besondere Arbeit, der vergleicht die Pali-Lehrreden mit chinesischen, Sanskrit-Tibet-Versionen, die sozusagen zur gleichen Zeit wie unser eigentlicher Pali-Theravada-Kanon nach Sri Lanka gekommen ist und dort auf Pali erstmals aufgeschrieben wurde. Zur selben Zeit hat sich der Kanon auch über Indien nach China ausgebreitet und wurde dort im Chinesischen aufgeschrieben. Und das ist jetzt manchmal ganz interessant, diese verschiedenen Traditionen zu übersetzen. Also es sind eigentlich dieselben Lehrreden, das ist nicht irgendein Mahayana-Fundus, sondern dieselben Lehrreden, nur eben in einer anderen Überlieferung sozusagen. Und in dieser anderen Überlieferung, ich werde jetzt zwei, dreimal auch heranziehen, wenn man dadurch manchmal noch ein bisschen einen klaren, so ein kleines Spotlight wo dazu bekommt. Da steht dann hier an dieser Stelle, er durchdrängt den Körper. Also nicht er erlebt den ganzen Körper, sondern er durchdrängt den Körper. Also ganz ähnlich wie in der Beschreibung von der ersten Vertiefung, wo man auch den Körper jetzt halt mit etwas Besonderem durchdrängt, so steht hier einfach nur, er durchdrängt den Körper eben mit seiner Achtsamkeit. Also das ist nochmal so ein kleiner Hinweis, dass da wirklich einfach der Körper als solches gemeint ist. Ich möchte aber trotzdem fairheitshalb, wie sagt man, fairerweise dazu sagen, was andere Leute sich dazu denken. Und zwar ist das, sagen manche Leute, dass mit Kaya hier der Atemzug gemeint ist oder sagen halt Atemkörper dazu, weil er eigentlich Körper dasteht und meinen dann, damit ist gemeint der ganze Atemzug, also der Atemzug von Anfang bis Ende. Und das sagen sie auch deswegen, weil der Buddha zu diesen 16 Anapanasati-Stufen, habe ich am Anfang schon erwähnt, in vier Teile aufteilt und dann jeweils vier von denen jeweils zu einem der vier Satipatthana zuteilt. Und da sind erst eben beim Kaya-Anupassana dabei, bei der Körperbetrachtung. Und da steht dann in der Definition, warum das denn Körperbetrachtung sei, das ist ein Körper unter den Körpern, nämlich das Ein- und Ausatmen. Und die jetzt wollen, dass man sich hier auf den Atemzug konzentrieren sollte, verwenden das halt, um das auch zu begründen. Und kann man theoretisch so machen. Ich persönlich finde es nicht so sinnvoll. Ja, auch weil wir da in eine Schwierigkeit kommen mit dem nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist dann, um die Körpersankharas zur Ruhe bringen, werde ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Und wenn wir jetzt vorher Körper schon als Ein- und Ausatmen definiert haben, dann ist jetzt das Körper Sankhara, hier die Sankharas vom Ein- und Ausatmen. Und das macht dann irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Also man kann den Begriff der Körpersankharas als solches, der wird in manchen Lehrreden als das Ein- und Ausatmen definiert. Das würde dann hier jetzt auch mehr Sinn machen. Aber wir müssen uns nicht unbedingt darauf beschränken, dass wir sagen, Körpersankharas heißt immer nur Ein- und Ausatmen. Allein weil der Begriff Sankhara mit dem Sinn, denke ich, alles so ein bisschen vertraut. Sankhara wörtlich eigentlich das Zusammenmachen. Ja, also das Fabrizieren von etwas, wo man Einzelteile hernimmt und was Neues draus macht. Also hat auch so eine Mitbedeutung davon, dass etwas künstlich ist, dass etwas vom Geist gemacht ist. Um das ein bisschen zu unterstützen, habe ich auch gefunden, dass in diesen chinesischen Parallelen, da steht hier, erlebt das zur Ruhe kommen aller Körpersankharas. Also das macht das nochmal so ein bisschen deutlicher, dass damit jetzt nicht nur das Ein- und Ausatmen gemeint ist, sondern alle Körpersankharas. Und das kann jetzt einmal ganz einfach alle körperlichen Vorgänge, körperlichen Aktivitäten sein, die man beim Meditieren spürt. Das Praktische komme ich dann ja auch gleich. Es kann vielleicht auch noch eine tiefere Implikation haben. Und zwar, dass das, was wir uns sozusagen als Körperkonzept da zusammenbrauen, das Körpersankhara, das wir uns erschaffen. So, ich bin der Körper und der Körper ist wichtig und ich muss den kontrollieren und so weiter, dass das da alles einmal anfangen darf, zur Ruhe zu kommen. Ist nur ein letzter kleiner grammatikalischer Punkt, dann wird es auch gleich ein bisschen praktisch. Aber ich finde das ganz spannend. Wir haben bei diesen Übungsbeschreibungen, mit dem, was da geübt werden soll, eben zum Beispiel als einer, der den ganzen Körper empfindet oder um die Körpersankharas zur Ruhe zu bringen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass ich da zwei unterschiedliche Ausdrucksweisen gebraucht habe. Das eine ist, als einer, der irgendetwas empfindet. Das ist für die Pali- oder Grammatikexperten ein substantiviertes Adjektiv. Also, klingt jetzt furchtbar, aber was damit gemeint ist, ist, dass da wird ein Hauptwort verwendet. Also einer, der was empfindet, da ist wirklich so, wer da. Oder da ist was einfach so, wie es ist. Und das andere, was ich da immer mit zum Beispiel um die Körpersankharas zur Ruhe zu bringen, werde ich ein- und ausatmen. Das ist ein Gerundiv. Und was ist das? Das ist etwas, was uns sagt, da muss irgendwas gemacht werden. Also ein auf die Zukunft projiziertes Tun. Ja, da steht irgendwas an und das soll erledigt werden, so auf die Art. Und das finde ich ganz interessant, weil immer wenn es ums Empfinden an und für sich geht, verwendet der Buddha diese Hauptwortform. Und wenn es darum geht, dass da eine Veränderung in unser Erleben reinkommt, dann kommt diese Form, wo auch was passieren soll, wo was zu tun ist vielleicht auch. Dieses mit dem, dass etwas zu tun ist, finde ich ganz spannend, weil der Buddha durchwegs hier von einer Übung spricht. Also für alle von uns, die noch nicht erwacht sind, ist das auch eine Übung. Und auf der einen Seite müssen wir das üben, kann man sagen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wir können das üben. Das heißt, das ist was man auch einfach machen kann. Nicht was, wo man irgendwie einfach immer tiefer reinkommen muss und es passiert alles von selber. Da ist ganz viel Raum für Üben und Machen. Vielleicht ganz interessant, wenn der Buddha da von seinem eigenen Anapanasati meditieren spricht, dann sagt er nicht mehr üben. Dann nimmt er das einfach alles wahr, dann passiert es von selber. Ja, also wenn wir uns da wirklich viel üben und so auf das Level des Buddha kommen in unserer Praxis, dann müssen wir nicht mehr üben. Aber bis wir dorthin kommen, ist das eine Übung und ich finde das wichtig und auch schön, weil das heißt, man kann sich diese Wegbeschreibung vom Buddha hernehmen und demgemäß üben. So. Ja, und wie machen wir das jetzt mal, diese erste Tetrade? Ist das alles irgendwie keine Hexerei?
Die hintere Reihe ist nur gespannt auf die Praxis. Die hintere Reihe ist nur ganz gespannt auf die Praxis.
Okay, interessiert dich das mehr als das ganze Theoretische?
Nein, beides.
Beides, ja, ich muss, ich glaube, ich ein bisschen stutzen und kürzen, weil sonst wären wir nie fertig. Wir sind schon halb durch die Zeit. Ja, es liegt doch an euch. Ich habe euch ja eingeladen, Feedback zu geben. Stört das, wenn es vielleicht ein kleines bisschen länger wird und dafür ganz genau?
Nein?
Nein. Okay, ja. Das bin ich jetzt, glaube ich, schon berüchtigt dafür, dass ich das erziehe. Aber es ist halt so, also es ist so toll, wie der Buddha da, wie genau der Buddha ist. Es ist fantastisch. Da kann man irgendwie nichts weglassen. Na gut, aber jetzt um mal zu schauen, wie es praktisch. Ja? Also da war das erste Wichtige, denke ich, na klar, man muss sich irgendwo hinsetzen, wo man seine Ruhe hat und vielleicht so hinsetzen, dass man gut meditieren kann. Und dann war das erste Sati etablieren. Und da gibt es viele verschiedene Sachen, da spricht der Buddha nicht genau darüber, wie man das machen kann. Da würde ich zum Beispiel anraten, dass man irgendeine Art der Reflexion für sich findet, die einem dabei hilft, aus dem Alltagsstrudel in eine achtsame Übung reinzukommen. Dass man zum Beispiel, ich nenne das auch manchmal ganz gern so eine Art Shutdown-Praxis macht, wie man einen Computer auch nicht einfach nur so abtritt, sondern den da so runterfahren muss. Fahren lassen muss, kann man ja vielleicht eine Reflexion vorschalten, wo man sich mal schön hinsetzt und die Augen gar nicht gleich zumacht, sondern mal reflektiert, wie schön das ist, sehende Augen zu haben, wie wichtig das ist und aus lauter Dankbarkeit dafür, dass man so gut sehen kann, kriegt das ganze Sehen plus dem ganzen visuellen Denken, ganze Wichtigkeit, die wir dem Visuellen geben, mal eine Ruhepause und dann machen wir es die Augen zu. Oder wir konzentrieren uns mal auf unsere Hände, sehen, dass da so eine Aktivitätsenergie drinnen steckt, weil wir halt den ganzen Tag immer irgendwas machen müssen und erkennen das und lassen das auch vielleicht mal zur Ruhe kommen. Ja, machen uns einfach mal klar, jetzt die nächste halbe Stunde, Stunde, wie lange wir es halt sitzen, müssen wir mal gar nichts machen. Oder wir schauen uns an, was für eine Unruhe in den Beinen steckt, die uns ja immer irgendwo hintragen, immer woanders müssen wir sein, als in Wirklichkeit sind, Vergangenheit und Zukunft, dieses ganze Thema. Also ihr seht schon, dass ich meine, dass man einfach mal so ein bisschen über die Körper eine Reflexion über Körper und wie sich der Körper anfühlt, einfach mal in eine Gegenwarts- und Gegenwartsachtsamkeit reinkommt. Dann spricht der Buddha von diesem Lang und Kurz. Und was hat es jetzt damit auf sich? Ich denke, das ist wieder ganz ähnlich. Der Geist braucht einfach einmal eine Beschäftigung. Wir können jetzt nicht einfach sagen, jetzt beobachte den Atem und fertig. Das wird der Geist einfach nicht machen. Weil er sagen wird, ja, das ist mir viel zu langweilig, ich möchte lieber über irgendwas Interessantes nachdenken. Und um dem Geist mal ein bisschen was zu beißen zu geben, sozusagen. Und zugegebenermaßen ist es auch immer noch nicht sehr spannend, aber vielleicht ein bisschen spannender als nur den Atem zu beobachten ist, zu beobachten, wie lang der Atem ist. Ja, klingt jetzt auch noch nicht so umwerfend. Er kann aber ein ganz lustiges Spiel sein, würde ich es fast nennen. Ja? Und ich habe das noch so ein bisschen für mich persönlich aufgepeppt. Jetzt nur lang und kurz war mir zu wenig. Dann habe ich mir gedacht, ich mache 5 Längengrade unter Anführungszeichen, wo ich sage, ein Atem kann sehr kurz sein, mittelkurz, mittellang oder sehr lang. Und dann atme ich ein und wenn das Einatmen fertig ist, dann gibt es diese berühmte kleine Pause, bevor das Ausatmen wieder losgeht. Und in der Pause muss ich dann sagen, wie lang oder kurz der Atem war. Also wenn man das so ein bisschen als Geduldsspiel sieht, kann das auch ganz lustig sein und hat auch einen tollen Effekt, weil ich kann nur sagen, wie lang oder kurz der Atem war, wenn ich den ganzen Atem beobachtet habe. Und sobald ich nicht mehr sagen kann, wie lang der Atem war, weiß ich, ja, ich habe nicht aufgepasst. Das ist dann so ein bisschen so eine Fangschaltung oder Sicherheitsschaltung. Sobald ich nicht mehr sagen kann, wie lang der Atem war, kann ich mir eingestehen, okay, ich war wieder mal weg. Ja. Und da denke ich, ist das normal auch, dass man da immer wieder wegdriftet natürlich. Und es ist, man hat eigentlich mehr Erfolg mit, wie soll man sagen, mit mehr Erfolg mit Zuckerbrot als mit Peitsche. Also sich nicht fertig machen dafür, dass man 100-mal abgelenkt war, sondern sich lieber freuen, dass man einmal gemerkt hat, dass man abgelenkt war und wieder zurückkommt. Und so denke ich, kommt man da halbwegs mal in eine Stabilität, in der Achtsamkeit rein, wenn man es pflegt und viel übt, und davon war ja auch die Rede. Ja, und dann sind wir eigentlich schon richtig in der Atemachtsamkeit. Und was wir dann machen können, ist uns nicht möglichst auf die Nase da irgendwie verbohren und zu schauen, den Geist möglichst einspitzig zu machen. Das gibt schon auch meditative Situationen, wo das ganz sinnvoll ist. Aber wir haben ja hier eigentlich was anderes vor. Wir wollen ja bis zum Schluss diese ganzen 16 Schritte durch immer beim Atem bleiben. Ja? Und wir wollen eine geistige Situation schaffen, in der wir mit ganz viel Intelligenz und Wachheit die Unbeständigkeit beobachten können. Also es geht jetzt nicht darum, sich irgendwo hinzubeamen, sondern vielmehr wirklich ganz realitätsnah das zu erleben, was gerade stattfindet. Und da ist es dann sehr hilfreich, das Objekt, das Meditationsobjekt oder der Rahmen, in dem dieses Meditationsobjekt sich uns präsentiert, möglichst offen und weit zu machen. Und da ist die Anweisung des Buddha jetzt, den ganzen Körper wahrzunehmen. Also wir eröffnen sozusagen ein Gefühl vom ganzen Körper. Und das kann dann sowas sein wie eine Bühne, auf der Atem immer kommt und wieder geht. Also das ruhig sich zum Ziel setzen, das ist ja auch schon eine Übung. Da fangen wir jetzt schon an mit diesem Wort übt sich, wo es eben heißt, den ganzen Körper empfindend werde ich ein- und ausatmen, so übt er. Also das ruhig auch direkt anvisieren, den ganzen Körper zu empfinden beim Ein- und Ausatmen. Das kommt schon auch irgendwie von selbst, je mehr ich den ganzen Atem beobachte, je mehr ich die anderen Ablenkungen in den Hintergrund treten lassen kann. Aber das Schöne eben daran, dass man hier auch was übt, ist, dass ich bewusst den Geist auch in die Richtung lenken kann. Ja, und wenn wir das so machen, dann sehen wir auch ziemlich klar, was im Körper so los ist. Ja, das ist, kann angenehm sein, unangenehm sein, da ist schon einiges los, würde ich sagen. Auch weil wir auch in unserem Alltag viel mit dem Körper einfach uns beschäftigen, ohne uns dessen so bewusst zu sein. Und diese, Gefühle, Stimmungen, alles, was da so rumschwirrt, das nehmen wir so ein bisschen mit in unseren Achtsamkeitsrahmen, wenn wir den ganzen Körper erleben. Und dadurch, dass wir diesen Raum des ganzen Körpers, der heißt öffnen, kommt es auch dazu, dass der Körper sich entspannt und sich vielleicht beruhigt. Da kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, wo die Körpersankaras, wo wir die Körpersankaras zur Ruhe bringen. Ja, das ist etwas, was wieder auf der einen Seite irgendwie von selbst passiert, einfach dadurch, dass wir uns schon ein bisschen besser konzentrieren können, ein bisschen besser dabei bleiben können, einfach einmal erleben, dass der Körper eigentlich besser atmen kann als wir, dann kann diese ganze, vielleicht ein Unwohlsein, dass man oft am Anfang fühlt, wenn man den Atem irgendwie kontrolliert oder ihn anders haben will, das kann alles mal zur Ruhe kommen, wenn man den Körper eben mehr im Vordergrund hat, wenn der Körper da das Sagen hat. Und dann kommen die Körpersankaras allmählich zur Ruhe. Wir können das auch noch bewusst, dieses zur Ruhe kommen, bemerken. Ich habe auch schon gesagt, dass es da auch tiefere Implikationen gibt, dass wir vielleicht die Identifikation mit dem Körper, die normalerweise eigentlich immer ziemlich stark ist, dass die auch so ein bisschen runterfährt, sich so ein bisschen beruhigt. Das ist ein Effekt, der auch bei den anderen Körperachtsamkeitsübungen früher oder später eintritt, zum Beispiel bei der Betrachtung über die anatomischen Teile des Körpers oder bei der Elementebetrachtung oder auch bei der Leichenfeldbetrachtung, wenn man das korrekt übt, dann entsteht nicht unbedingt irgendein furchtbarer Ekel oder was, sondern eher eine anfangende Disidentifikation mit dem Körper, und dadurch tritt der Körper als Erleben ein bisschen in den Hintergrund und es kann dann was Neues dafür in den Vordergrund treten. Ja, also das ist die Wichtigkeit des Körpers verblasst so ein bisschen. Ja. Und da steckt auch schon so eine Art Weisheitsaspekt drinnen. Und zwar, wenn ich jetzt diese Körpersankaras, egal ob ich das jetzt mehr normal oder mit einem tieferen Sinn interpretiere, wenn ich die mal in Ruhe lasse und auch loslasse, und das interessanterweise in manchen dieser anderssprachigen Versionen steht ja auch statt beruhigen loslassen. Also wenn ich das mal runterfahren lasse, dann fühlt sich das eigentlich sehr gut und angenehm an, entspannend an. Ja, und das ist es auch schon der Übergang zur nächsten Stufe, dieses sich angenehm anfühlen, weil da hatten wir ja als einer der Freude erlebt, werde ich ein- und ausatmen. Und ich denke, da sind jetzt sicher auch schon einige dabei, die immer wieder bei der Atemmeditation Freude erleben. Und ich finde das auch total spannend, mal zu verstehen, wo kommt die her, was ist diese Freude eigentlich. Ja, da kann man viel lernen, und das ist auch eine Frage, die da immer wieder auftaucht. Hat das jetzt was hier mit Vertiefungen zu tun? Dieses Erleben von Freude, Erleben von Wohlgefühl, streiten sich jetzt wieder die Experten, sind das jetzt Vertiefungen oder nicht, und hin und her. Ich denke, es ist eigentlich nicht so wichtig. Es hängt auch immer sehr stark davon ab, was man als Vertiefung gelten lässt und was nicht. Das wäre vielleicht mal ein anderes Thema für eine stundenlange Diskussion. Aber auf jeden Fall können wir uns da ein paar gemeinsame Trends anschauen, die uns auch hier helfen. Ja, wenn wir schauen, was passiert, wenn jemand durch die Vertiefungen geht, und was passiert, wenn jemand hier durch die Anapanasati-Stufen geht, Da kann man ein paar interessante Parallelen sehen, die uns jetzt dabei helfen zu verstehen, wie wir es hier machen sollen. Und da wäre das erste Mal das, was beim Eintritt in die erste Vertiefung passiert. Das habe ich schon kurz erwähnt. Dadurch, dass man sich vom Körper und vom Verhaftetsein in der Sinnenwelt löst, entsteht Freude. Und das haben wir bei den Vertiefungen. Da ist das eben auch, dass man die Hindernisse überwindet, sich auf ein Objekt so gut konzentriert, dass alles andere vergessen wird. Und durch dieses Abgelöstsein entsteht dann Freude und Wohlgefühl. Und hier machen wir eigentlich was anderes, aber vielleicht nicht so sehr auf eine einspitzige mechanische Art, sondern mehr eben auf eine sanfte Weisheitsart, würde ich mal sagen, indem man den Körper und die Körpersankaras zur Ruhe kommen lässt und dann bewusst auch das Augenmerk darauf lenkt, wie angenehm das ist, wenn die Körpersankaras mal zur Ruhe kommen dürfen. Ein zweiter Trend von diesem Jhana Anapanasati Vergleich wäre, dass es zwischen dem dritten und dem vierten Jhana passiert. Und zwar ist da, geht es da um Vedana. Sagt allen, was das ja? Vedana ist. Ich werde das dann eher noch mal ein bisschen definieren. Im dritten Jhana ist der Geist schon voller Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Gleichmut. Aber mit dem Körper empfindet man noch ein Wohlgefühl. Ja, das heißt, da ist noch ein starkes Wohlgefühl da, obwohl der Geist das eher im Körper erlebt wird, aber natürlich erlebt der Geist ja auch das Wohlgefühl, das im Körper ist. Und in der vierten Vertiefung sind dann Weh und Wohlgefühl beide überwunden. Und es entsteht die sogenannte Reinheit der Achtsamkeit durch Gleichmut. Ja, also die fünfte und sechste Stufe waren eben Freude, als einer, der Freude erlebt, werde ich ein- und ausatmen, als einer, der Wohlgefühl erlebt, werde ich ein- und ausatmen. Das haben wir jetzt, denke ich, da ein bisschen theoretisch erklärt, mit diesem ersten Trend, wie es zu dieser Freude kommt, eben dadurch, dass wir Körpersankaras zur Ruhe kommen lassen und dieses zur Ruhe kommen auch bewusst machen. Das als etwas Heilsames sehen können. Ja, wie es dann weitergeht, finde ich auch ganz interessant. Also diese Freude und dieses Wohlgefühl werden erlebt und dann kommt aber wieder die Weisheit hinein und sieht die Geistessankaras. Ja, was ist jetzt ein Geistessankara? Muss man dann natürlich fragen. Und ein Geistessankara ist, also wird immer wieder definiert als Vedana und Sanya, als Gefühl, sage ich jetzt mal, und Wahrnehmung. Und hier ist besonders die Frage des Gefühls, des Vedana, weil wir ja auch nach dieser Einteilung mit den vier Grundlagen der Achtsamkeit hier gerade in der zweiten sind, in der von in der Gefühlsbetrachtung. Also was ist dieses Vedana jetzt genau? Da würde ich sagen, dass Gefühl eigentlich nicht so eine perfekte Übersetzung ist, wenn man da eher an Körpergefühle oder Emotionen oder sowas denkt. Und Vedana ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, das, wie der Geist unsere Sinneskontakte interpretiert, als angenehm, unangenehm oder irgendwo neutral oder dazwischen. Das macht der Geist die ganze Zeit mit allen Sinneseindrücken, auch während er meditiert. Auch während der Freude und Wohlgefühl erlebt es in der fünften und sechsten Stufe. Und da ist jetzt das Besondere an der siebten Stufe, dass wir das erkennen, dass dieses Vedana, dieses Geistessankara am Werk ist. Und wenn wir es erkennen, wenn du es mit Weisheit erkennen, dann kommst du dadurch auch irgendwie zur Ruhe. Ja, das heißt, dann ist es nicht mehr, dann ist es nicht mehr einfach ein Sankara, das uns überwältigt, dann ist es nicht mehr einfach echt und da, sondern dann erkennen wir es als eben ein Sankara, als ein Wesen. Und dadurch sind wir nicht mehr so fasziniert davon und können uns davon lösen. So, jetzt wird es wieder ein bisschen praktisch, wird alle wieder ein bisschen aufwachen. Ja, also dadurch, dass sich die Körpersankaras beruhigen, kommen wir und wir das auch bewusst wahrnehmen, kommen wir relativ leicht in ein angenehmes, freudiges Erleben. Ich finde das ganz schön, diese Vorstellung oder dieses Bild, dass diese Stufen nicht, dass wir da nicht immer woanders hin müssen, als wir gerade sind, sondern dass die darauf folgende Stufe eigentlich immer schon in der Mitte der vorhergehenden ist. Also wenn ich gerade bei jetzt dabei bin, die Körpersankaras zur Ruhe zu bringen, dann muss ich nicht warten, dass dann die nächste Stufe von irgendwo auf mich zukommt, dass irgendwo dann eine Freude, die noch gar nicht da war, dann plötzlich über mich kommt, so als göttliche Gnade oder sowas, sondern es muss nur diesen kleinen Schritt schaffen, das zur Ruhe kommen der Körpersankaras als erfreulich zu sehen. Und das braucht natürlich schon ein bisschen Weisheit zu sagen, zur Ruhe kommen ist eigentlich sehr angenehm. Aber genau da ist eben der Schritt, wo man das auch üben kann. Den Geist vielleicht bewusst dort hinwenden kann, an diesen Ort in unserem Erleben, wo das zur Ruhe kommen etwas Angenehmes ist. Ja, dann erleben wir zuerst Freude und dann Wohlgefühl. Das ist wieder ähnlich wie bei den Vertiefungen. Die Freude ist eher der geistige Aspekt. Hat auch so ein bisschen etwas Aufregendes noch an sich und am Anfang kann man das ruhig auch einmal auskosten, würde ich sagen. Der Buddha hat ja selber bei seinem Durchbruch, wo er dann den mittleren Weg wirklich gefunden hat, sich gefragt, warum habe ich eigentlich Angst vor dieser Freude? Ich werde jetzt keine Angst mehr davor haben und hat sich mal darauf eingelassen und das auch als Fahrzeug verwendet. Das kann man ruhig auch machen, diese Freude, wenn sie denn da ist, zu erleben, uns daran zu freuen. Und irgendwann ist uns die dann sowieso zu aufregend und das führt zu einem ruhigeren Wohlgefühl. Das sind schon wichtige Erlebnisse, diese Freude und dieses Wohlgefühl einmal zu erleben. Warum? Es ist gar nicht, um das irgendwie zu genießen und immer wieder haben zu können, sondern um sozusagen sich einmal am Vedana satt gemacht zu haben, möchte ich sagen. Dass man mal sagen kann, ja, ich habe jetzt wirklich was Angenehmes erlebt und jetzt kann ich weitergehen. Dass man nicht immer sich sehnt nach was Angenehmem, nach was Schönem, was man noch nicht hat. Dann ist das immer sowas, wonach man sich sehnt und was man noch haben möchte, bevor man loslassen möchte. Ich habe das manchmal in Sri Lanka auch erlebt, wo man als Mönch aus dem Westen irgendwie besonders bewundert wird, und zwar, weil die meisten Singhalesen glauben, im Westen ist alles einfach perfekt und ideal und super und einfach ein Paradies. Und wie enthusiastisch muss man dann sein, als Buddhist das alles aufzugeben und nach Sri Lanka zu kommen, um Mönch zu werden. Ja, und das ist dann manchmal gar nicht so einfach, den Leuten zu erklären, ja, so toll ist das da auch nicht. Und da gibt es sogar arme Leute und sogar Arbeitslose. Und selbst wenn das nicht, alle Menschen können krank werden, alt werden und sterben. Und das ist überall gleich. Und das ist manchmal für die Leute richtig schwierig, sich das vorzustellen. Weil sie halt vielleicht im Fernsehen gesehen haben und dann glauben sie es. In Europa ist es immer so wie in den Fernsehserien. Und das denke ich, wisst ihr aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer so ist. Aber ja, auch zum Glück, weil Das wird eine wahrscheinlich keine populäre Fernsehserie werden. BGM jeden Montag hier aufzunehmen. Na egal, wie auch immer. Wer versteht, was ich meine? Das heißt, solange man, so ist ein bisschen im umgedrehten Sinne, solange man das Angenehme, die Freude und das Wohlgefühl nicht erlebt hat, hat man vielleicht irrealistische Vorstellungen davon und träumt davon und glaubt, das ist die Lösung all meiner Probleme, wenn ich Freude und Wohlgefühl erlebe. Und in Wirklichkeit jagen wir eigentlich genau dem immer hinterher. Irgendwo was, wo ich mich angenehm fühlen kann, irgendwas, wo es mir gut geht. Und hier können wir das in der Meditation einmal erleben und vielleicht noch auf eine ganz andere und intensivere oder reinere Art als jetzt nur so zufällig im Alltag, wir können uns dann trotzdem davon lösen, indem wir erkennen, egal wie angenehm, egal wie spirituell das Wohlgefühl sein mag, es ist eigentlich nur dieses Vedana, nur mein Geist, der das als angenehm bewertet, der mich da so dran festkleben lässt. Und wenn wir das erkennen, dann beruhigen sich auch die Geister Sankharas, das Vedana, diese Faszination mit dem Angenehmen, das kann mal zur Ruhe kommen. Und das ist ein furchtbar wichtiger Schritt auf diesem Weg. Es kann es natürlich sein, dass wir diese Freude und Wohlgefühl nicht immer erleben in unserer Meditation. Ja, das ist durchaus auch normal, dass man da nicht immer oder vielleicht manche auch sehr selten einen Zugang dazu haben, dann kann man sich damit helfen, dass man einfach das wieder hernimmt, was eben gerade da ist. Ja, das muss jetzt nicht ein umwerfendes Glücksgefühl sein, das kann ja auch sogar ein unangenehmes Gefühl sein oder was auch immer wir gerade in dem Moment erleben, dann einfach auf eine normale Art Vedana Nupassana Gefühlsbetrachtung betreiben und auch da erkennen, es ist eigentlich immer nur dieses Vedana, was mich so an meine Erfahrung, an mein Erleben fesselt. Sobald ich das erkenne, dass es dieser Vedana Aspekt mich an die Erfahrungen fesselt, kann ich mich davon lösen. Dem ich sehe, das macht mich eigentlich unfrei. Ja, und dann passiert was Ähnliches wie beim Übergang von dem ersten Quartett ins zweite. Und zwar, dass wir da Sankharas zur Ruhe kommen lassen und dadurch etwas hinter uns lassen und wo neu hinkommen. Das ist es bei dieser dritten Tetrade, der Geist. Ja, also als einer, der den Geist erlebt, werde ich ein- und ausatmen. Und das ist jetzt mal ganz spannend, wenn ich die Geistes-Sankharas in den Hintergrund treten lasse, dann entsteht, da ist irgendwie so eine Art Schauplatzwechsel von dem, was der Geist macht und was alles im Geist ist und so weiter, hinzu, wie der Geist ist. Den Geist mal als solches erleben, die Stimmungen im Geist erleben, die normalerweise ganz verdeckt sind von unserem Kampf ums Angenehme. Ja, und da also wir haben da ja jetzt hoffentlich das Vedana schon so mehr oder weniger bisschen hinter uns gelassen. Das heißt aber nicht, dass der Geist nicht noch auf subtile Art gewisse Stimmungen erlebt. Ja, ich möchte das mal Stimmung nennen. Und da ist es möglich, dass jetzt, nachdem wir uns von diesem Vedana-Aspekt ein bisschen getrennt haben, dass der Geist in einer Stimmung ist, die vielleicht sogar ein bisschen schwer ist. Ja, man hat ja da gerade doch irgendwie etwas, was einem normalerweise furchtbar wichtig ist, hinter sich gelassen. Ja, da kann es sein, dass der Geist so ein bisschen da jetzt so gar nicht genau weiß, wie toll er das findet. Ja, und da ist es jetzt angebracht, den Geist ein bisschen zu erheben, ein bisschen aufzuhellen oder die Stimmung aufzuhellen. Da kommt auch ein interessantes Wort vor, Abhipamocha. Also das ist, dieses Pamocha ist wirklich erfreuen, und da steht aber noch ein Abhi davor, also auf höhere Art den Geist erhellen oder erfreuen. Also auch, wenn man es so sagen möchte, auf eine ganz feine Art. Ja, da geht es jetzt nicht mehr um diese, um die grobe, unter Anführungszeichen, grobe Freude oder das Wohlgefühl, sondern auf ganz feine Art den Geist nochmal so ein bisschen, ja?
Ich wollte nur fragen, ein Beispiel von diesen Stimmung des Geistes. Aha. Hat es etwas damit zu tun, wie man den Geist in Satipatthana betrachtet, oder ist es einfach nur, ist der Geist ein bisschen niedergedrückt oder erfreut oder solche Sachen?
Das ist natürlich ganz ähnlich wie in der Satipatthana-Übung, wo man auch die Geisteszustände beobachtet. Ich würde sagen, hier sind wir schon ein bisschen in den fortgeschrittenen Übungen der Geistesbetrachtung. Das fängt ja auch an, erst mit dem gierhaften Geist, dem gierlosen Geist. Und ich denke, dass Gier und Hass sind ja immer so auch die Reaktion auf angenehmes, unangenehmes Wesen. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen drüber hinaus und schauen jetzt eher, diese Tetrade, da geht es darum, wie wir den Geist, der eigentlich schon im Gleichmut ist, in diesem Gleichmut jetzt wirklich stabil machen.
Ja, weil es gibt die oberen, ob er konzentriert ist, ob er weit ist.
Ja, das hat damit zu tun. Ja. Obwohl er jetzt nicht alle dieser Paare hier genau behandelt werden, sehen wir da doch so ein bisschen eine Tendenz. Ja, also auf der einen Seite dieses ein bisschen erhellen und freuen und leicht machen, und auf der anderen Seite wieder das Sammeln. Das ist dann der nächste Schritt. Ich denke, die muss man nicht unbedingt jetzt zuerst den einen, dann den anderen. Das ist halt so ein paar von Werkzeugen, die uns dabei hilft, jetzt den Geist in seinem Gleichmut stabil zu machen. Und da brauchen wir natürlich Achtsamkeit, um zu sehen, wie ist der Geist überhaupt. Aber wir belassen es nicht nur dabei, da ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zum Satipatthana, weil da will man ja einfach nur sehen, wie es ist und nichts damit machen oder verändern. Das wollen wir hier schon ein bisschen. Ja. Wir haben ja irgendwie das Ziel, einen Geist zu haben, der dann befreit ist, selbst von diesen Stimmungen, um dann wirklich gründlich die Vergänglichkeit sehen zu können.
Ja, ich habe die Frage, weil ich merke es so, er ist ruhig und dann diese Zufriedenheit. Ruhig, entspannt. Aha. Und dann die Zufriedenheit, weil der Geist so ruhig ist.
Aha. Ja, das wäre schon gut. Also da würde ich dann in so einer Situation sagen, du musst den Geist gar nicht weiter noch erhellen und erfreuen, wenn er echt zufrieden ist. Dann wird es eher darum gehen, ihn noch mehr zu sammeln und dann sich auch wieder bewusst machen, sich die Freiheit von diesen Stimmungsschwankungen bewusst machen und mehr noch diesen befreiten Aspekt einfach zu fördern. Weil das ist dann der vierte Schritt von den vier Geistesschritten, den Geist befreiend, atmet ein und aus. Okay? Ja, aber das ist schon ganz interessant, weil es eben darum geht, dass zur Ruhe kommen, auch der Geist des Sankharas, ist das etwas Erfreuliches zu sehen. Und das ist für den Geist, denke ich, nicht so spontan selbstverständlich, weil wir es eben so gewohnt sind, mit dem Geist des Sankharas zu leben und auch die angenehmen Geist des Sankharas sehr zu schätzen. Wenn man die jetzt so in den Hintergrund treten lässt, dann ist das nicht unmittelbar selbstverständlich, dass man das irgendwie toll findet. Ja, darum denke ich, macht das gar nichts, mal den Geist ein bisschen noch so zu motivieren oder zu sagen, ja schau, das ist doch eigentlich sehr schön, dass wir uns jetzt von Vedern ein bisschen distanzieren können. Dann entsteht vielleicht nach diesem sogenannten, wie soll man sagen, dieses bisschen dieser Hangover, wenn man jetzt so das Vedern hinter sich lassen musste, der Geist wird so ein bisschen so, habe ich das hergeben müssen? Und dann kann man sagen, ja, aber ist doch gut. Und dann freut er sich wieder so ein bisschen, ohne dass er wieder ins so ganz ins Vedana hineintappt. Und dann geht es eben darum, ihn trotzdem zu sammeln. Ja, das ist ja dann so das Typische, die Freude dann auch in die richtige Richtung lenken und dann nicht wieder das in die Aufregung wachsen zu lassen, sondern sammeln. Und dann eben vor allem dieses Befreien, das haben wir jetzt auch schon angesprochen. Ne? Also ist auch so ein bisschen das Thema dieses Quartetts, den Gleichmut schätzen lernen und den Gleichmut dadurch stabilisieren. Gut, dann kommen wir jetzt sozusagen auf die Zielgerade. Jetzt wird es erst richtig spannend. Ja, das Ganze war jetzt sozusagen die Vorbereitung. Ja, das heißt, wir haben gesehen, erst am Körper, dann am Geist, Sankharas zur Ruhe kommen lassen. Da verliere ich nichts, da gewinne ich noch was. Sind jetzt also in einem relativ stimmungsstabilen, neutralen, gleichmütigen Zustand und sind aber gleichzeitig immer noch beim Atem. Über den haben wir jetzt eigentlich viel zu wenig gesprochen. Das Ganze war jetzt eigentlich immer auf den Atem bezogen. Ja? Und das ist eigentlich ganz gut, dass das jetzt auch beim Besprechen von dem ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil uns das eben zeigt, dass das bei der Übung selber dann auch immer wieder passieren kann und aber eigentlich nicht passieren soll. Weil wir brauchen den Atem. Und wir brauchen ihn jetzt besonders, wenn es zur Betrachtung der Unbeständigkeit geht. Ja, also da wäre es, und es gibt andere Meditationsarten oder Meditationsübungen, wo du mit dem irgendwann mal den Atem vergessen kann und da ganz in irgendeinem Zustand baden kann, unter Anführungszeichen. Aber um das geht es ja eigentlich nicht. Also es geht schon darum, immer mit dem Atem verbunden zu bleiben und dann eben sich einen Zustand zu erarbeiten, in dem wir den Atem einmal auf eine Art sehen können, die wir ihn sonst noch nie gesehen haben. Ohne uns von ihm zu wünschen, dass er irgendwie besonders toll ist, ohne uns über ihn zu ärgern, wenn er nicht toll ist, ohne uns von unseren Stimmungen irgendwie lenken zu lassen. Also gleichmütig. Und dieses Wort Upekka, das ist ein sehr schönes Wort. Das heißt eben auf der einen Seite Gleichmut, auf der anderen Seite heißt es aber auch sowas wie zuschauen oder beobachten. Ja, also in diesem Wortstamm stecken beide Nuancen drinnen. Ja, da kommt uns wieder ganz zugute, das zu hören, was der Buddha sagt, wenn er begründet, warum jetzt diese vier Schritte, die jetzt als letztes drankommen, warum die auch das letzte Satipatthana abdecken. Das Dhammanupassana abdecken. Und das begründet er so: Nachdem er mit Weisheit die Aufhebung von Gier und unangenehmer Stimmung in Bezug auf die Welt gesehen hat, betrachtet er genau mit Gleichmut. Also es zeigt eigentlich sehr schön genau das, was ich jetzt halt mit vielen Worten versucht habe zu erklären. Da geht es darum, sich in diesen Zustand zu bringen und dann mit Gleichmut beobachten. So. Und was? Ja, die Unbeständigkeit. Und wir werden jetzt vielleicht in einem Zustand sein, in dem Moment, wo das Gefühl nicht mehr so im Vordergrund ist. Und ich, also manche von euch haben das von mir ja auch schon mal gehört. Wenn wir die Unbeständigkeit am Atem betrachten, dann können wir da gleich auch die Daseinsgruppen hineinpacken, sage ich mal so. Also man kann natürlich einfach nur so den Atem beobachten und sehen, wie jeder Atemzug anfängt und aufhört. Das ist auch schön und gut. Aber wir können das noch ein bisschen präzisieren, indem wir, da würde sich als erstes anbieten, zum Beispiel den Atem als eine Manifestation der vier Dhatus, der vier Elemente oder wie man auch immer das übersetzen möchte, zu sehen. Das ist relativ einfach, da ist halt einfach ein Flimmern des Windelements ziemlich im Vordergrund, aber auch so ein Prickeln, Wärme, der Druck oder halt Berührungsgefühl und so weiter. Da denke ich, muss man auch gar nicht so ins Detail gehen und die verschiedenen Elemente voneinander unterscheiden versuchen. Einfach mal so auf dieser Datu-Ebene könnte man bleiben und dabei jetzt der erste mögliche Schritt wäre einfach das Entstehen und Vergehen des Einatmens, das Entstehen und Vergehen des Ausatmens jetzt anhand der Elemente zu sehen. Und man kann dann auch das, was jetzt, also wie soll ich sagen, dass zwischen dem Entstehen und Vergehen, da ist immer ziemlich viel Zeit, dass es entsteht und dann vergeht es wieder. Und zwischen dem Entstehen und Vergehen haben wir aber auch ganz viel Unbeständigkeit. Und wir wollen ja jetzt die Unbeständigkeit so deutlich wie möglich sehen. Und in diesem Fluss des Atems sehen wir eine ständige Bewegung, einen ständigen Mangel an Stabilität und Beständigkeit. Und wenn man sich nur darauf ein bisschen ausrichtet, kann man das relativ einfach sehen, wie der Atem einfach ständig an einem vorbeifließt. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas Besonderes, was nur dem Atem zu eigen ist. Das ist in jeder Erfahrung. Und wir können da ja auch sozusagen den Atem nur als unser Hauptobjekt nehmen und trotzdem auch alles andere, was wir dann noch mit wahrnehmen, die Geräusche, falls Gedanken kommen, Körpergefühle, das alles auch damit in diesen Fluss der Unbeständigkeit mit hineinnehmen. Und uns einmal jetzt mit diesem unvoreingenommenen Geist direkt darauf einlassen, die Unbeständigkeit zu erleben. Man kann das ähnlich wie mit dieser Elemente-Nuance, kann man das auch mit einer Bewusstseins-Nuance machen. Das würde sich vielleicht auch anbieten, erst mit den Elementen, dann mit dem Bewusstsein. Oder auch mit der Wahrnehmung. Also das Vedana vielleicht eher nicht, weil man ja, wenn man da vorher gute Vorarbeit geleistet hat, ja jetzt eher in einem gleichmütigen, also relativ Vedana-neutralen Zustand ist. Aber auch bei der Wahrnehmung oder beim Bewusstsein ist das sehr interessant. Zum Beispiel, wenn ich mir die Wahrnehmung einatmen oder der Einatemzug hernehme, ja, da habe ich ja normalerweise das Gefühl, das ist irgendwie so ein kompaktes Ding, ein stabiles Ding. Und wenn ich jetzt aber wirklich mal hinschaue, was ich erlebe, dann erlebe ich eigentlich einen ständigen Fluss. Ja, oder wie das der Paul Dahlke, kennen vielleicht manche von euch, den ich sehr mag, der hat das einmal so treffend formuliert, es ist eigentlich kein Sanya, sondern ein Sanieren, das stattfindet. Ja, es ist eigentlich eher ein Zeitwort, würde da eher passen. Ne? Also wenn ich das Sanya einatmen erlebe, dann ist das in Wirklichkeit eine Bewegung und kein statisches Ding. Und das zu sehen, jetzt mit so einem relativ stabilen Geist, das mal direkt zu sehen, das ist schon recht beeindruckend. Oder ähnlich mit dem Bewusstsein. Ich als der oder die das Einatmen erlebt. Ich als Einatmer, sozusagen. Ja, auch der fließt an einem vorbei. Ist eigentlich eher ein Bewusstsein jetzt als Zeitwort, als Hauptwort. Und wenn wir anfangen, das deutlich zu sehen, dann kann man noch ab und zu so ein bisschen eine Reflexion mit hineinnehmen, dass man sagt, wie der Buddha das sehr gerne oft beschreibt, und ich denke, das hat schon wirklich eine eigene Kraft auch, wo man dann nochmal kurz da so einen Tropfen intuitive Reflexion reinwirft und sagt, ja, so wie das jetzt ist, so war das immer und so wird das immer sein. Das heißt, in Wirklichkeit, ich brauche mir von der Zukunft nichts groß erhoffen, es wird immer alles nur vorbeifließen. Ja, und also der Buddha spricht gerne davon, wenn er von den fünf Khandas spricht, dann sagt er, jedes Rupa zum Beispiel, das Vergangene, das Zukünftige, das Gegenwärtige, egal ob es fein oder grob ist, innen oder außen, erhaben oder niedrig, das alles ist vergänglich. Ja, also und dieses Allumfassende in der Unbeständigkeit klar zu machen, können wir da ab und zu mal nur so ein bisschen hineindenken und sagen, ah, so wie ich das jetzt gerade erlebe, dass es vorbeifließt, so wird es immer sein. Wozu, was will ich eigentlich noch von dem Ganzen? Was erwarte ich, was erhoffe ich mir noch? Ne? Oft träumt sich der Geist irgend sowas zusammen, da wird es dann schön sein, wenn das und das passiert ist, dann wird es stabil werden, dann wird es angenehm werden, dann habe ich es geschafft. Ja? Aber wenn man jetzt so diese Tatsache der Bewegung, des Vorbeifließens hernimmt und das mal wirklich auf sich wirken lässt, wird eigentlich deutlich, ja, also alles, was du jemals kriegen kannst, das hast du jetzt schon, da kommt nichts Stabileres. Ist einfach die Natur und dieser Geist-Körper-Maschine, dass sie sich bewegt und fließt. Ja, und ich sehe das jetzt sogar schon beim Reden und euren Gesichtern ein bisschen, dass man da ernüchtert wird. Ja, allein schon, wenn man es hört, irgendwie. Ne? Wozu dann noch das Ganze? Und genau das soll ja auch wirklich passieren. Und beim Meditieren ist das dann noch natürlich nochmal was ganz anderes. Weil das dann auf einem direkten Erfahren aufbaut. Und die Ernüchterung, also ich habe jetzt mal so provisorisch ernüchtern gesagt. Gut, ein kleines sage ich noch zu diesem zu diesem Unbeständigkeitsbetrachten. Man kann da auch sozusagen, wie soll ich sagen, gibt es da eine gute Metapher, so wie, kennt sich jemand von euch aus, beim Gärtnern, ja, Kompost machen. Da gibt es doch so die Spezialisten, die impfen dann irgendwelche speziellen Kulturen in den Kompost. Oder wenn man Joghurt herstellt, muss man auch irgendwie so eine Kultur reinimpfen, damit das, also und das fängt dann an, da drin so zu arbeiten. Ja, und so eine ähnliche, so ein Kultur einimpfen, jetzt diese Kultur der Unbeständigkeit können wir da auch reinimpfen. Das kann man übrigens auch im Alltag immer jederzeit machen. Das ist total spannend, finde ich, wenn man das nur mal so verstanden hat, wie das gemeint ist. Indem wir zum Beispiel, wie würde ich das nennen, einen, ich habe das manchmal so für mich in meinem privaten inneren Sprachgebrauch den Flux-Indikator genannt. Ja, das heißt, ich nehme ein Wort, zum Beispiel mein Lieblingswort ist Ablauf, und denke mir dieses Wort, aber erwarte mir es nicht nur, weil ich mir das denke, dass dann irgendwas passiert, sondern während ich es denke, beobachte ich die Bewegung, die dieses Wort durchmacht im Denken. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie ich das meine? Probiert es einfach mal. Ja? Denkt euch mal. Ablauf. Ja, das A, dann das B, dann das L, und das zieht so durch den Geist durch. Und so kann man sich ein bisschen so in Schwung bringen, wenn das schwer ist, die Vergänglichkeit wirklich deutlich zu sehen, oder wenn man sich denkt, ja, wo ist denn jetzt endlich diese Bewegung, dieses Vorbeiziehen? Ja, dass man einfach so ein bisschen eine Kultur reinnimmt, dass man wieder versteht, was gemeint ist. Ja, das ist, ob wir uns jetzt absichtlich ein Wort denken oder nicht, das passiert die ganze Zeit. Und wenn wir es am Atmen sehen können, dann sind wir schon wirklich auf gutem Wege, weil dann wird sich früher oder später Ernüchterung einstellen. Viraga. Wer von euch kennt das Wort Viraga? Ja? Doch einige. Ja? Es wird mal so übersetzt, auch Ernüchterung ist nicht ideal, aber ich habe es halt mal so angesetzt. Hat jemand etwas Schönes gefunden?
Das ist Übersetzung.
Ja?
Entreizung.
Entreizung, ja, ist schon mal ganz gut. Noch was?
Entzüchtung.
Entzüchtung, ja, finde ich auch gut. Ja, manchmal heißt es auch Reizlosigkeit, das ist eigentlich ein bisschen irreführend, ne? Weil das beschreibt ja eher, wie das Objekt ist. Ne? Das ist reizlos. Und das heißt aber auch nicht unbedingt, dass für mich nicht was anderes trotzdem reizvoll sein kann. Also Entreizung ist eigentlich ganz gut, nur leider kein sehr gebräuchliches Wort in der deutschen Sprache. Und vielleicht, wenn man davon wegkommt, dass das unbedingt nur so ein kompaktes Wort sein muss, könnte man sagen, das nicht mehr gereizt werden. Das drückt es eigentlich aus, finde ich. Das heißt nichts anderes, als dass alles seinen Reiz verliert, aber nicht, weil es dummerweise meine Gier nach angenehmen Gefühlen nicht befriedigt, sondern weil ich gesehen habe, dass es mich einfach nicht erfüllen kann, weil es unbeständig ist. Okay? Und was passiert dadurch? Dadurch entsteht eine Distanz, eine Unvoreingenommenheit, die wir normalerweise nicht haben. Obwohl wir vielleicht glauben, ja, ich bin doch eh recht objektiv und so weiter. Aber wir kommen jetzt an einen Punkt, wo es wirklich, wie der Pantinjana Bodhi, also der Abt von dem Kloster, in dem ich jetzt wohne, wie der so schön sagt, da geht es jetzt ans Eingemachte. Ja, also da geht es jetzt wirklich um alles oder nichts sozusagen. Und zwar geht es jetzt darum, gibt es überhaupt ein beständiges Ich oder nicht? Gibt es ein beständiges Wesen oder nicht? Und dafür müssen wir jetzt sehen lernen, dass sich alles von Moment zu Moment auflöst. Und das ist nicht nur deswegen ein bisschen herausfordernd, weil man dafür schon ziemlich genau hinschauen muss. Es ist auch deswegen so schwierig, weil wir das gar nicht sehen wollen. Ja, also ist einfach da Hals über Kopf, zack, und ich möchte sehen, wie sich alles auflöst. Das geht einfach nicht, weil der Geist nicht zulässt, dass das gesehen wird. Ja, also es ist jetzt, der kennt jemand von euch den... Wie heißt der Kind? Bodhisattva Samanera? Sagt das jemand was?
Ja.
Ja, so ein, irgendwie so ein bisschen so ein Spross vom Jnanavira war das?
Ja, okay. Er hat versucht, nicht was, er war der Erste, der die Schriften von Jnanavira sammeln konnte.
So wie ich weiß. Ja, aber. Irgend so wie, ja, glaube auch. Aber er hat auch eigenständige Sachen geschrieben. Das sind manche schon ganz interessant. Eins fand ich so schön, wo er sagt, es gibt ja diese berühmte Einsicht, die ein Strom eingetreten hat. Was auch immer Entstehensnatur hat, hat Vergehensnatur. Und er hat das irgendwie so schön, eine Parabel gemacht. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch oder jemand kommt zu einem bestimmten Mann und sagt ihm, so, ich sag dir was, alle Kreise sind kreisförmig. Dann könnte der Mann natürlich zustimmen, er könnte aber auch vielleicht das bezweifeln und sagen, ja, woher willst du das wissen? Hast du schon alle Kreise im Universum untersucht? Vielleicht gibt es da irgendwo in einer fernen Galaxie einen Kreis, der doch ein bisschen oval ist, ein kleines bisschen oval ist. Ja? Kann ja sein. Und wenn man es diesem Mann nur lang genug erklären würde, dass Kreise eigentlich, Kreise und kreisförmig nur zwei verschiedene Worte für das Gleiche sind, dann würde der früher oder später wahrscheinlich seine Zweifel aufgeben und sich überzeugen lassen. Und eine ähnliche Situation ist das jetzt, wenn man sagt, alle Sankaras sind unbeständig. Nur kann man uns da jetzt nicht so leicht davon überzeugen, weil uns das wesentlich wichtiger ist, ob sie beständig sind oder nicht, als das Thema mit kreisförmigen Kreisen. Also wir haben da sehr viel, da geht es um was, da geht es uns um unser Gefühl, des, unserer Identität. Und weil das Sehen da, also das der drastischste Aspekt des Sehens der Unbeständigkeit, eben der Auflösung, so herausfordernd ist, kann und will der Geist das fast nicht sehen, außer er hat vorher schon die nötige Entreizung, Entzüchtung, wie auch immer man das Virage übersetzen möchte. Und wenn wir jetzt den Ablauf gesehen haben, uns entreizt haben, dann ist der richtige Moment gekommen, um uns dem Aspekt der Auflösung zuzuwenden. Das kann man auch ähnlich wie vorher beim Entstehen und Vergehen erstmal so machen, dass man, also ich mache das immer ganz gerne so, und es ist jetzt einfach so ganz praktisch, ja, wie ich es mache. Ich nehme wieder eins von den Daseinsgruppen her, eben die Elemente, das Bewusstsein, das Wahrnehmung, und packe das so in den Atem. Ich glaube, ihr wisst jetzt schon ungefähr, was ich damit meine, eben das, die Wahrnehmung der Einatmung zum Beispiel. Und konzentriere mich ganz bewusst auf dieses Erleben, das ich habe, wenn ich das Einatmen wahrnehme. Und dann hört das auf. Und dann verwende ich die Zeit, die fürs Ausatmen vergeht, nicht, um das Gleiche beim Ausatmen wiederzumachen, weil dann geht das so schnell und man kommt nie zu einem Schluss, sondern in der Zeitspanne, in der ich ausatme, versuche ich mir zu vergegenwärtigen, dass das, was ich jetzt gerade erlebt habe als Wahrnehmung des Einatmens, dass das jetzt nicht mehr da ist. Also es ist da, dann ist es weg, und dann mache ich mir aber auch bewusst, jetzt ist es nicht mehr da. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, weil sonst will man immer nur sehen, dass es sich auflöst und auflöst, aber das kommt nie so wirklich bei einem an. Ja, und das ist irgendwie so ein ganz seltsames Phänomen, dass unser Geist einfach immer so nach vorne ausgerichtet ist und immer nur sehen will, was auf uns zukommt und was kommt und wie es wieder weggeht. Das interessiert uns gar nicht, das sind wir gar nicht gewohnt zu sehen. Also das erfordert schon ein bisschen Übung, das Auflösen, das Verschwinden, das Weggehen auch so deutlich zu sehen, wie das kommt. Hast du auch gezeigt? Oder war das Zufall?
Die Zeit.
Wolltest du, ich habe geglaubt, du zeigst auf. Na, du hast dich nur so gestreckt, glaube ich, oder? Gut, egal. Nein. Hat so ausgeschaut, als ob du dich melden möchtest. Aber. Gut.
Was wollte ich jetzt noch sagen?
Jetzt nochmal diese Übung, du sagst, da atme ich jetzt ein und dann sage ich mir, okay, ich atme bewusst ein, und wenn ich ausatme gleich im nächsten Moment, denke ich, jetzt ist das vorbei, der Einatmen vorbei.
Genau. Okay. Genau, um ein bisschen Zeit zu nehmen, das zu realisieren, dass das, was jetzt gerade noch da war, weg ist.
Ist weg.
Mhm. Ja, sonst oft will man nur auf das Weggehen schauen und möglichst viel Weggehen sehen, aber man nimmt sich nie die Zeit, mal zu realisieren, aha, das ist ja jetzt wirklich weg. Und da hilft es ganz gut, wenn man beim Einatmen sich auch ruhig einmal, ja, es klingt jetzt komisch, aber sich mit dem auch schon normal identifiziert, um sich dieses Erleben gut zu merken. Ja, also ich atme ein und merke mir das, wie war das jetzt, das Einatmen, und dann ist es hier vorbei, und dann kann ich sozusagen rückschließen, ah, das, was ich gerade erlebt habe, ist jetzt nicht mehr da. Und dann plötzlich geht es einem auf, ah, das ist ja einfach weg. Das ist ja nicht nur irgendwie eh noch da oder so. Das Gefühl hat man ja immer, ne? Selbst wenn man es schon tausendmal gehört hat und schon tausendmal Buddhist und alles drum und dran. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann will man es einfach nicht glauben, dass sich die Dinge auflösen. Sagt, ja, wieso? Ich bin immer noch da. Was soll das? Das glaube ich einfach nicht, dass die Dinge sich auflösen. Ja? Und um dem Geist einmal einfach eine Chance zu geben, sagt man, okay, das ist jetzt wirklich da. Und wenn es dann aus ist, dann richte ich meine Aufmerksamkeit darauf, dass es jetzt nicht da ist.
Also, dass das Erleben aber auch praktisch vorbei ist. Also, das,
genau,
was du als Einatmen erlebt hast, dass das dann auch vorbei ist. Der Erleben, der ist praktisch damit.
Ja, so genau. Das ist dann sozusagen die Krönung von dem Ganzen, dass man das dann auch mit dem mit der Bewusstseins-Daseinsgruppe macht. Man sagt, ich als der Erlebende, der ich jetzt wirklich, ich bin jetzt der, der das Einatmen erlebt. Und das bin wirklich ich. Und dann ist das vorbei und dann kann man sich beim Ausatmen bewusst machen, ja. Obwohl das Bewusstsein immer irgendwie so den gleichen Geschmack hat, immer die gleiche Qualität hat, ja? So wie das Erdelement immer die gleiche Qualität hat, hat das Bewusstseinselement immer die gleiche Qualität. Und von dem lassen wir uns ja auch so irreführen. Ja? Weil das immer die gleiche Qualität hat, denken wir uns, okay, immer das Gleiche, das heißt, da ist ein stabiles Ich. Und da, eben wie ihr sagt, wenn man da mal diesen Cut sehen kann, sagen kann, dass sogar das Bewusstsein, das ich gerade erlebt habe, erlebe ich jetzt nicht mehr. Als Erlebnis ist das schon wieder weg. Klar, so als Institution sozusagen gibt es das noch immer. Das bezweifelt ja auch niemand. Um das geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt plötzlich in einen komatösen Zustand zu fallen. Es geht vielmehr darum, zu sehen, dass das, was ich jetzt erlebe, eben im nächsten Moment schon gar nicht mehr da ist. Und dass es dann auch keinen Sinn macht, sich damit zu identifizieren. Dass es keinen Sinn macht, dran anzuhaften, dran zu kleben. Ja, und dieses Sehen ist meiner Meinung nach nur dann möglich, wenn wir vorher schon ein ausreichendes Maß an Entreizung geschaffen haben. Sonst wird der Geist einfach sagen, nein, das stimmt nicht, das ist was Durchgehendes und das bin ich. Also da ist der Geist schon richtig bockig. Und dann muss man halt einfach Geduld haben und sehen, ja, warum ist er denn so bockig und ihm dann halt auch helfen. Was soll man? Ich meine, der Geist macht uns das ja nicht zu Fleiß. Er will ja auch nur unser Bestes, aber macht es halt oft verkehrt. Oder schon sehr lange auch verkehrt. Aber auch das ist unbeständig. Und ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Da geht es um die Loslösung, indem wir erkennen, dass sich alles auflöst, dass mit dem Auflösen und auch was den Strom eingetretenen ausmacht, da kann man auch ein sehr interessantes eine Erkenntnis draus ziehen, wenn der Strom eingetretene mit Sicherheit sagen kann, alles was Entstehensnatur hat, hat auch Vergehensnatur. Dann kann es natürlich heißen, alles, was irgendwann mal angefangen hat, muss auch irgendwann mal aufhören. Es kann aber auch noch was anderes bedeuten, was, glaube ich, noch mehr in die Tiefe geht. Und zwar, dass das, was wir normalerweise als ständiges Entstehen erleben, so dieses Dasein, wo alles auf mich zukommt, wo ich alles immer begrüße, im Entstehen sehe, dass diese selbe Bewegung des auf mich Zukommens von einem anderen Gesichtspunkt ein ständiges von mir weggehen ist. Also alles, was Entstehensnatur hat, hat gleichzeitig auch Vergehensnatur. Und das kann dann wirklich so sein, als ob die Dinge nicht zu mir kommen, sondern die Dinge ständig von mir weggehen. Oder so, als ob, vielleicht können wir das so vergleichen, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt einen Zerstäuber, also wer irgendein Parfüm oder was verwendet, wenn ein Spray verwendet, kennt man das ja, das ist eine Flüssigkeit. Und wenn man die dann durch eine ganz enge Düse rausdrückt, dann zerstäubt sich das so. Ja, in Wirklichkeit zerstäubt sich bei uns immer alles. Also es geht immer ins Nichtvorhandene. Aber da muss man eben ein bisschen dran arbeiten, dass man das mal so sehen kann. Wenn man es dann sehen kann, dann wird natürlich das Verlangen sehr stark in Frage gestellt, weil was gibt es da noch zu verlangen, wenn ich gar nicht mal der bin, der dann das, wonach ich verlange, bekomme. Oder wenn es diese Mitte, um die sich immer alles dreht, gar nicht gibt, ja, wozu dann noch verlangen? Oder anders gesagt, wenn ich nicht immer das gleiche Wesen bin, wo worum geht es denn überhaupt eigentlich noch? Also da wird das Tanha auch mal als Ursache des Dukkha gesehen. Wir dadurch sehen, wie sehr uns das immer in so eine Anstrengung und in eigentlich eine total sinnlose, einen sinnlosen Kampf um Beständigkeit hineintreibt. Ja, das Tanha ist halt klebrig, das ist das Problem. Der Buddha verwendet auch dieses Wort Kleber manchmal, wenn er von Tanha spricht, von Verlangen spricht. Und da sehen wir jetzt beim letzten Schritt der Atemachtsamkeit, als einer, der die Loslösung betrachtet, werde ich ein- und ausatmen. Was ich hier als Loslösung übersetzt habe, das Wort Patinisagga. Das ist ein ganz tolles Wort. Das müssen wir uns jetzt noch zum Schluss auf der Zunge zergehen lassen. Also Pati Nis Sagga. Und das Wort Sagga, das kommt von Satchati, das ist ein Zeitwort und heißt Kleben. Ja, da haben wir schon das Kleben. Und Nisagga ist das Entkleben. Und Pati Nisagga ist das Wegentkleben. Ja, und ich habe dann überlegt, gibt es ein Wort im Deutschen, das diesen Sinn trägt? Ja, und habe bis jetzt nicht wirklich eins gefunden. Ich habe mir dann vorgestellt, was für ein Wort würde ich verwenden, um zu beschreiben, dass ich, mal angenommen, ein Kaugummi hat sich hier in meiner Robe verklebt und ich versuche, den erst wegzubekommen. Wie würde man da in München sagen? In Wien würde man vielleicht sagen, wegklezeln, aber das kennt niemand von euch. Oder wegschaben oder etwas Klebriges entfernen. Ja? Das ist eigentlich der ganz ursprüngliche Sinn von diesem Patinisagga. Und das Klebrige, was wir da entfernen wollen, sind jetzt nicht mal die Daseinsgruppen oder der Atem oder irgendwas, sondern das Verlangen. Ja? Das, was da klebt, wollen wir loswerden. Was dieser Kleber macht, ist, dass er die fünf Daseinsgruppen zusammenklebt. Ja, es ist jetzt nicht mal so, dass wir die fünf Daseinsgruppen aufgreifen und dran kleben, oder wird es wieder ein Wir geben, das außerhalb steht. Es sind einfach diese fünf Daseinsgruppen zusammengeklebt. Von dieser Klebemasse des Verlangens und identifizieren sich gegenseitig miteinander oder das eine mit dem anderen und so geht es hin und her. Und diesen Kleber, also man kann sich das so vorstellen, fast so wie Sandkörner, die durch Wasser kann man da einen Brei draus machen und dann hält das zusammen. Ja, und jetzt muss man eben diesen Kleber irgendwie loswerden, damit man wieder die Losungshandkörner bekommt. Das ist jetzt auch schon die Überleitung zum Abschluss. Und ich denke, jetzt habe ich euch ja wirklich auch ziemlich durchtränkt und durchsättigt Informationen. Aber da habe ich noch so was Schönes gefunden, wo der Buddha auch nochmal so in seiner ganzen Genialität, auch Witzigkeit auftritt als Lehrer. Und zwar ist das die Radha Sutta. Die Satta Sutta im Radha Samyutta. Also Samyutta Nikaya 23.2. Und da kommt der ehrwürdige Radha, ein Mönch, zum Buddha und fragt ihn. Man sagt, ein Wesen. Inwiefern wird man ein Wesen genannt? Und das Ganze funktioniert im Deutschen leider nicht, im Pali funktioniert das sehr gut. Das Wort für Wesen, weiß jemand, was das Wort für Wesen ist?
Satta.
Satta, genau. Also vom Bodhisatta kennt man das zum Beispiel. Also, oder Sabbe Satta kommt manchmal vor, alle Wesen. Also Satta. Er fragt es, was ist ein Satta? Ein Satta, die sagen alle ein Satta. Was ist gemeint mit ein Satta? Und dieses Satta ist lustigerweise auch das... auch ein Partizip von diesem Wort Satchati, kleben. Also geklebt heißt Satta auch. Und genau da macht der Buddha jetzt ein Wortspiel und sagt, ja, geklebt, festgeklebt, in dir Lust erfreuen und verlangen an den fünf Daseinsgruppen. Drum wird man Satta genannt. Also drum wird man Wesen genannt. Und dann gibt er noch eine Parabel, und das ist, denke ich, jetzt ein schöner Ausklang, um auch zu zeigen, warum es auch bei dem ganzen Anapanasati, bei der diffizilen Vorbereitung, bei dem genauen Austarieren des Geistes zum Gleichmut, damit er wirklich die Beständigkeit ordentlich erkennen kann, damit er dann wirklich einmal grundlegend, wirklich ganz authentisch einmal dieses Tanha fallen lassen kann und erleben kann, wie erleichternd, ja, wie schön, wie friedlich das ist, das Verlangen mal aufzugeben, dieses kindische Getue und Beständigkeit. Ja, also, stell dir vor, Radha, kleine Jungen oder Mädchen spielen mit Sandburgen. Solange sie nicht frei sind von Lust, Begehren, Liebe, Durst, Leidenschaft und Verlangen zu diesen Sandburgen, so lange hängen sie daran, sind vernarrt darin, schätzen und lieben sie leidenschaftlich. Wenn aber, o Radha, diese kleinen Jungen oder Mädchen die Lust, das Begehren, die Liebe, den Durst, die Leidenschaft und das Verlangen zu diesen Sandburgen verloren haben, da werden sie diese Sandburgen mit Händen und Füßen niederreißen, zerstören und zertrümmern, werden aufhören, damit zu spielen. Ebenso auch Radha reißt nieder die Form, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Sankharas, das Bewusstsein, zerstört, zertrümmert sie, hört auf, damit zu spielen. Und der Versiegung des Verlangens diene euer Leben. Denn Versiegen des Verlangens ist Nibbana. Okay, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch allen den Frieden von Nibbana so bald als möglich. Und wenn ihr wollt, weiß nicht, wollt ihr noch Fragen stellen, ein bisschen diskutieren oder erstmal kurz die Beine ausstrecken, Fenster aufmachen und dann oder gleich oder gar nicht. Das liegt jetzt an euch. Mal so, vielleicht immer nur eine Frage stellen. Gibt es noch Fragen? Das ist einfacher. Kann sich jemand vorstellen, dass ihm noch eine Frage einfällt, dann bitte aufzeigen.
Ich habe eine Frage.
Okay, ja, vielleicht hast du auch du noch eine Frage. Und dann ist, vielleicht hast du auch du die einzige Frage noch. Dann, okay?
Ich habe eine Frage, weil du gesagt hast, man soll durch alle Schritte den Atem auch.
Aha.
Mitnehmen. Ja.
Ja.
Aber ich verstehe auch nicht, bei einigen Schritten hast du ganz gute Beispiele gegeben, wie man den Atem benutzen kann.
Mhm.
So soll man es auch in anderen Schritten anschauen. Zum Beispiel, wenn man, sagen wir, Pitti oder Sukha erfährt. Was hat der Atem damit zu tun?
Ja, der hat ganz viel damit zu tun. Ja, also eine gute Frage. Ja, also weil da kann es auch immer wieder leicht passieren, dass man den Atem vergisst, dass man
ja,
irgendwo anders
dann
halt, ja, oh wie toll das Piti, dass man da irgendwie rein stolpert. Und da ging es darum, das Ganze immer im Kontext zu halten. Also das kann ich euch auch so als Tipp mitgeben, wenn ihr an einer Stufe seid und ihr seid euch nicht sicher, wie und was, schaut immer, was war davor, was kommt als nächstes. Ja. Das wäre ja bei Piti zum Beispiel, dass ich mir nochmal vergegenwärtige, wo kommt das her? Dass ich die Körpersankaras zur Ruhe gebracht habe, aber in Verbindung mit dem Atem war das ja auch schon. Ne? Das heißt, dass mir das Atmen dabei geholfen hat, zu erkennen, je mehr ich mich einmische, desto unangenehmer ist das. Und je mehr ich das Atmen einfach so laufen lasse, je weniger ich mich identifiziere und deswegen kontrolliere, desto friedlicher ist das. Und dadurch entsteht ja dann erst was Angenehmes. Also das hat sehr direkt was mit dem Atem zu tun, indem ich einfach Ist es einfach nur, wir lernen bei diesen ganzen ersten 12 Schritten einfach nur richtig atmen, könnte man sagen. Ohne ständig alles zu verkomplizieren. Obwohl es vielleicht gerade umgekehrt wirkt und so wirkt, als ob das furchtbar kompliziert wäre, ist das eigentlich nur die Entwirrung des ganzen, der ganzen Komplikationen, die unser verblendeter Geist reinbringt. Und dann ist auch Piti eigentlich nur eine bestimmte Art, wie wir den Atem erleben. Also Piti nicht, oder die Freude nicht so sehr als etwas, was jetzt von außen zu uns kommt, sondern einfach nur die Fähigkeit, den Atem so zu beobachten, dass wir ihn als angenehm erleben. Und dann wäre natürlich, wenn man dann sagt, so, jetzt genug Atem, jetzt will ich nur noch Piti, klar, kann man auch machen, aber dann geht man halt ganz woanders hin. Dann geht man in so eine körpergefühlsbezogene Vertiefungsrichtung, und das kann man ja ruhig auch manchmal machen, aber man verliert halt diesen Faden, der sich durchzieht und der uns führt bis zum Sehen der Unbeständigkeit. Weil oft solche Art der Vertiefungserlebnisse zwar schön und beglückend sind, aber wenn sie dann irgendwann vorbei sind, entweder weil der Schwung raus ist oder weil wir absichtlich abgebrochen haben, dann ist der Geist nicht unbedingt in einer Verfassung, wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich besonders gut Vergänglichkeit Betrachtung machen. Ja, weil er vielleicht noch so verträumt ist und irgendwie gar nicht richtig da ist, und dann plötzlich, was, Vergänglichkeit, wie? Das irgendwie, da wird man so ein bisschen langsam und vielleicht ein bisschen dumm, unter Anführungszeichen.
Das heißt eigentlich, wenn man, also nehmen wir jetzt ein Beispiel von Piti, das bedeutet, dass man eigentlich auch eine Art Reflexion hat. Man denkt, man ist sich bewusst, dass dieser Zustand durch den Atem entstanden ist. Ja. Nicht, dass man den Atem tatsächlich selbst beobachtet in dem Moment, sondern es ist eine Art Reflexion.
Ja. Na, ich denke, es ist beides. Weil der Atem ja auch direkt die Piti-Quelle ist.
Ja, man spürt es.
Ja, also man spürt den Atem als Piti, wenn man die Vorarbeit geleistet hat. Ja. Und dann kann man natürlich, wenn das Piti genug Schwung hat, hält sich es auch noch eine Zeit ohne den Atem. Ja, einfach einmal sagt, ja super, ich habe jetzt losgelassen, ja, und lass dich da so reinsegeln in dieses Erfolgserlebnis. Aber erstens ist man halt dann davon abhängig, wie lange der Schwung anhält. Ja, zweitens ist man eben irgendwie weg vom Leitfaden. Und dann wird es natürlich auch umso schwieriger, dann irgendwann zu sagen, ja, das ist ja eigentlich nur ein Vedana. Und das lasse ich jetzt los, weil wenn ich da so richtig das ausgekostet habe und solange es noch schön ist, will ich es nicht hergeben. Wenn es nicht mehr schön ist, ja, dann ist es wieder unangenehm, und das Unangenehme dann loslassen ist auch nicht unbedingt einfacher.
Ich habe noch die Frage, jetzt wenn man in Piti ist, und wie diese Beruhigung, ist es, dass man sich auf irgendwas konzentriert im Körper oder... Also jetzt, um das runterzukommen dann.
Vom Piti meinst du? Vom Piti zum Sukha?
Ja.
Da ist, denke ich, der klassische Schritt, und da können wir uns wieder einen Tipp holen von der Vertiefungspraxis. Da heißt es ja von der dritten Vertiefung, er hat Viraga mit Piti, und darum schafft er so diesen Übergang. Also ich denke, dieses Piti kann man schon ruhig mal auskosten, halt schauen, man bleibt, dass es mit dem Atem verbunden bleibt, und dann aber irgendwann merkt man, ja, das ist zwar schön und angenehm, aber irgendwie auch noch so aufregend. Ja, das ist noch nicht wirklich ruhig und friedlich. Ja, das wäre idealerweise, dass man so halt sozusagen an die Grenze der Leistungsfähigkeit des Piti stößt und es dann gerne freiwillig hergibt.
Was würdest du für jemanden empfehlen, der nicht immer regelmäßig an diesem System scheitert? Also wie gesagt, an einem so 60 Stunden. Also ich kann es ansatzweise oder bruchstückweise erfahren, eine Stunde oder ein Bruchstück von einer Tetrade. Aber das war es dann auch schon. Also sobald ich denke, oh Gott, da steckt ein System dahinter, also dann haut mein Geist eh ab sozusagen.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Gut, dass du dir gefragt hast, sonst hätte man das jetzt vielleicht vergessen, auch zu besprechen. Weil natürlich, das kann man nicht jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, erwarten, dass der Geist das doch alle 16 anapanasati Stufen läuft. Manchmal ist schon die erste schwierig. Man kann, denke ich, bei den ersten vier Stufen schon auch ein bisschen großzügig sein und auch mal schauen, wie, wenn das mit lang und kurz mir zu fad ist oder was auch immer, mal schauen, wie kann ich das erleben, den ganzen Körper da zu öffnen und da eine Beruhigung zu finden und sich vielleicht da hauptsächlich mit dem beschäftigen, dass man mal ein bisschen so in diese Piti-Richtung kommt. Und dann kann man natürlich, weil wir die ersten 12 ja eigentlich als Vorbereitung sehen, kann man ja auch immer wieder schon mal die letzten 4 einfach machen und mit der Vergänglichkeitsbetrachtung anfangen. Ja, dass man vielleicht sich das irgendwie einteilt, wie sich es für einen stimmig anfühlt, dass man schon auch also am Anfang viel Übung investiert in die Vorbereitung, aber am Schluss jeder Sitzung vielleicht nochmal 5 Minuten oder dann vielleicht 10 Minuten, dass man das auch stückweise ein bisschen vermehrt, die Vergänglichkeitsbetrachtung mit reinnimmt, weil die ja eigentlich so das ist, worum es wirklich geht. Und ich denke, das ist auch gerechtfertigt, weil manchmal oder auch manche Charaktere, könnte man vielleicht auch sagen, die eher so zum wie sagt man, investigieren, gibt es das im Deutschen? So, untersuchen oder so, ne, dieses Mimamsa Itipada, falls das jemand was sagt. Diese, also verschiedene Menschen oder auch verschiedene Situationen bieten verschiedene Zugänge. Ja, manchmal ist es am einfachsten, sich einfach so systematisch zu beruhigen und dann in die Achtsamkeit zu gehen. Manchmal kann uns das auch sehr helfen, in die Ruhe zu kommen, wenn wir uns schon gleich mit der Unbeständigkeit beschäftigen, weil uns das vielleicht eh am meisten interessiert als jetzt all dieses Piti und dieses viele Schnickschnack da am Anfang. Ja, also das kann ja sein, gut, dass man da eh am meisten Interesse hat, mal die Unbeständigkeit zu sehen. Und dann kann man da ruhig auch mal gerade mit der letzten Tetrade auch anfangen. Halt vielleicht vorher versuchen, so gut man es kann, den Geist zu beruhigen, so gut man es kann, vielleicht in dieses Körper beruhigen, mal reinzukommen, dass man halt nicht ständig nur abgelenkt ist und dann aber ruhig auch mal gleich direkt in die Vergänglichkeitsbetrachtung reinspringen und sehen, ob nicht dadurch vielleicht auch schon die Weisheit angekurbelt wird und dadurch so eine Ernüchterung oder ein Samadhi-Effekt entsteht. Aber ja, danke für die Frage. Das würde ich euch auch, habe ich ja auch schon kurz erwähnt, durchaus auch im Alltag empfehlen, da immer wieder mal so kurz so eine Flux-Indikator-Phrase einzuwerfen, dann Ablauf beobachten. Aber nicht einfach nur so denken als Mantra, sondern während ich mir Ablauf beobachten denke, auch gleich den Ablauf beobachten. Ja? Gut, ich glaube, die Fragen sind veräppt. Ich möchte Christine ganz hinten noch bitten. Wir haben es bei der Herfahrt noch besprochen, dass wir haben jetzt alle gemeinsam hier eine riesige Masse an heilsamem Karma erwirkt, weil das Zuhören von Dhamma, das Erklären von Dhamma, das Diskutieren über Dhamma, das ist alles was sehr Heilsames. Wir haben ja auch gemeinsam meditiert, das ist auch was super Heilsames. Und wir wollen jetzt diese heilsame Kraft mit allen Wesen teilen. Das ist, glaube ich, auch gerade dieser Tage, was vielleicht nahe liegt, weil wir ja alle wissen, dass es vielen Wesen gerade nicht gut geht. Manche, weil sie Aggression zum Opfer fallen, manche, weil sie ihre eigenen Aggressionen zum Opfer fallen. Und ich denke, wenn wir alle brav unser Tanha reduzieren, Stück für Stück, dann leisten wir da einen riesen Beitrag und können alle gemeinsam froh und stolz auf uns, aufeinander sein. dass wir durch unser Beschreiten des Pfades zur Verlangensfreiheit und selbst uns ganz vielen Wesen auch was Gutes tun. Und die Verdienste von heute Abend und von überhaupt, was ihr alles schon in euren buddhistischen Praktiken zusammengehäuft habt, sich das vorstellt habe, von allen Leuten hier ist da schon eine ganz schöne Menge. Und das wollen wir gern mit allen Wesen teilen. Und die Christine kennt da einen sehr schönen Spruch.
Durch die Kraft aller erwachten Buddhas, durch die Kraft aller Wahrheit, Dhamma, durch die Kraft aller spirituellen Gemeinschaften, Sangha, möge uns und allen Wesen das höchste Glück, der tiefste Friede und die größte Sicherheit zuteil werden, Ivana. Wir teilen die Verdienste unseres aufrechten Bemühens mit allen Wesen. Mögen sie auf glücklicher Daseinsfährte wiedergeboren werden. Mögen sie außer Gefahr sein. Mögen sie mit dem Dhamma in Berührung sein. Möge der Geist befreit sein.
Gut, kommt gut nach Hause. Danke.